Ich bedauere außerordentlich, dass es jemand vom niederen Rang brauchte, um mir einen Sinn von Perspektive zu geben. Ja, du hast recht, du hast mich mit deiner dargelegten Auffassung sehr erstaunt, Mönch. Und ich muss sagen, auch mit deiner Unnachgiebigkeit, da du um einiges entschlossener gewesen bist, als ich es wäre, wenn ich unglücklicherweise jemals in eine ähnliche Situation geraten sollte. Ich fühlte mich jetzt mutig genug und sagte, sie betrachten mich als eine der niedrigen Klasse. Und davor als ein Nichtswisser, unkultiviert und unzivilisiert, einer, der nichts versteht. Sie lachten über mich, als ich die Wahrheit zugegeben habe, nämlich dass ich von den großen Städten der Welt nichts wusste. Aber, Herr, ich sagte ihnen die Wahrheit. Ich gab meine Unwissenheit doch zu. Diese Unwissenheit jedoch, versuche ich zu erhellen, und sie helfen mir nicht. Ich frage sie daher nochmals, Herr, Sie haben mich völlig gegen meinen Willen gefangen genommen. Sie haben sich mit großer Freiheit an meinem Körper, dem Tempel meiner Seele, zu schaffen gemacht. Sie haben sich mit einigen ungewöhnlichen Ereignissen gütlich getan, scheinbar entwickelt, um mich zu beeindrucken. Vielleicht aber wäre ich mehr beeindruckt, Herr, wenn Sie mir meine Frage beantworten würden, weil ich weiß, was ich wissen möchte. Darum frage ich Sie noch einmal, wer sind Sie? Eine Zeit lang stand er nur da und sah verlegen aus. Und dann sagte er, es gibt in deiner Terminologie keine Worte und keine Begriffe, die es mir ermöglichten, dir meine Stellung zu erklären. Denn bevor ein Thema diskutiert werden kann, setzt das voraus, dass beide Seiten, beide Parteien dieselben Begriffe verstehen und in der Lage sind, sich anhand gewisser Regeln zu einigen. Für den Augenblick, lass mich dir nur sagen, dass ich einer bin, der mit einem Medizinlämmer deines Gakbori verglichen werden kann. Ich habe die Aufsicht und Trageverantwortung für deinen physischen Körper, indem ich dich so vorbereite, dass du, wenn ich zufrieden bin, bereit bist, dieses Wissen zu erhalten, also mit Wissen gefüllt werden kannst. Und bevor du dieses Wissen nicht hast, wäre jede Diskussion über mich zwecklos. Akzeptiere für den Augenblick, dass das, was wir tun, gut für die anderen ist. Du magst vielleicht über das, was du als Freiheit, die wir uns an dir herausnehmen bezeichnest, höchst erzürnt sein. Doch danach, wenn du unseren Zweck kennst und weißt, was wir sind und was ihr seid, du und dein Volk, wirst du deine Meinung ändern. Und damit schaltete er mein Augenlicht ab und ich hörte ihn den Raum verlassen. Ich war wieder in der dunklen Nacht der Blindheit, und wieder war ich mit meinen Gedanken allein. Die dunkle Nacht der Blindheit ist in der Tat eine dunkle Nacht. Als ich blind gemacht und meine Augen durch die schmutzigen Finger eines Chinesen ausgestochen wurden, hatte ich Qualen kennengelernt. Selbst ohne meine Augen hatte ich noch gesehen oder schien helle Blitze und wirbelndes Licht ohne Gestalt oder Form zu sehen. Das ließ jedoch im Laufe von Tagen etwas nach, doch jetzt war mir gesagt worden, dass mir ein Gerät an meinen optischen Nerv angeschlossen worden war, das ich bestätigen und dem ich ohne Zögern zustimmen konnte. Mein Erbeuter hatte mir mein Augenlicht abgeschaltet, doch die Erinnerung daran blieb. Wieder empfand ich das eigentümliche widersprechende Gefühl von Taubheit und Kribbeln im Kopf. Vielleicht ist es absurd, gleichzeitig von einem Taubheits- und Kribbelgefühl zu sprechen, doch das war wie ich mich fühlte. Ich wurde einfach mit meinem Taubkribbeln und all den sich drehenden Lichtern alleine gelassen. Eine Weile lag ich da und überlegte all das, was mir widerfahren war. Es kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht tot war oder gar verrückt und dass all diese Dinge vielleicht nichts weiter waren als die pure Einbildung eines Geistes, der die bewusste Welt verlässt. Doch meine Ausbildung als Mönch kam mir zu Hilfe. Ich benutzte die uralte Disziplin, um meine Gedanken neu zu richten. Ich stoppte den Verstand, um so meinem Über-Ich die Übernahme zu gestatten. Menes, das war also keine Fantasie, das war Wirklichkeit. Ich wurde von höheren Mächten für höhere Zwecke benutzt. Meine Angst und Panik ließen nach. Die Gelassenheit kehrte zurück und ich ließ für einige Zeit meinen Geist im Rhythmus des Herzschlags leerlaufen. Hätte ich mich anders benehmen können, fragte ich mich. Hatte ich beim Heranziehen neuer Konzepte alle Vorsicht walten lassen? Hätte der große 13. gleich gehandelt, wenn er in einer ähnlichen Lage gewesen wäre? Mein Gewissen war rein und meine Pflicht klar. Ich musste fortfahren und als guter tibetanischer Priester handeln und alles würde gut werden. Friede überkam mich und ein Gefühl von Geborgenheit umfing mich wie eine warme, gegen Kälte schützende Jagdwolldecke. Doch irgendwie und irgendwann entschwebte ich in einen traumlosen, sorglosen Schlaf. Die Welt bewegte sich. Alles schien sich zu heben und zu senken. Ein deutlich wahrnehmbares sich fortbewegen und ein metallisches Klirren wegte mich abrupt aus meinem Schlummer. Ich befand mich mitsamt meinem Tisch in Bewegung und von all den mitgeführten Glaswaren ging ein musikalisches Klimpern und Klingen aus. Denn so wie ich mich erinnerte, waren all diese Dinge an dem Tisch festgemacht. Nun war alles in Bewegung. Stimmen umgaben mich. Hohe Stimmen und tiefe Stimmen, und ich befürchtete, dass sie sich über mich unterhielten. Doch, was waren das bloß für sonderbare Stimmen, so anders als alles mir Bekannte? Mein Tisch bewegte sich, jedoch die Bewegung war geräuschlos. Kein Schieben, kein Kratzen, lediglich ein Schweben. So musste sich eine Feder fühlen, wenn sie in den Wind geblasen wird, dachte ich. Dann änderte der sich bewegende Tisch die Richtung. Offensichtlich wurde ich einen Korridor hinuntergeführt. Bald darauf betraten wir einen Raum, der eine große Halle war, da mir das Echo einen Widerhall von Distanz vermittelte, eine recht erhebliche noch dazu. Ein letzter schwankender und übelmachender Schwung und mein Tisch setzte lautschallend auf einem Boden auf, was meiner Erfahrung nach ein Steinboden war. Doch wie konnte das sein? Wie konnte ich so plötzlich in einer Hölle sein, wie mir meine Sinne sagten? Meine Neugier war jedoch bald gestillt oder war sie vielleicht angestachelt? Ich war mir da nie ganz sicher. Ein ununterbrochenes Geplapper war im Gange, und das alles in einer mir völlig unbekannten Sprache. Mit dem lauten Aufschlagen meines Tisches auf dem Steinboden berührte mich eine Hand an der Schulter, und die Stimme meines Erbeuters sagte, nun werden wir dir wieder Augenlicht geben, inzwischen solltest du genügend ausgeruht sein. Es folgte ein Kratzen und ein Klick. Farben wirbelten rund um mich herum. Lichter blitzten auf, wurden schwächer und setzten sich zu einem Muster zusammen. Nicht ein Muster, das ich verstand oder mir irgendetwas sagte. Ich lag nur da und fragte mich, was das alles bedeuten soll. Eine unerwartete Ruhe kehrte ein. Ich konnte die Blicke der Leute fühlen. Dann kam eine kurze, scharf gebellte Frage. Ich hörte die Schritte meines Erbeuters eilig auf mich zukommen, kannst du nicht sehen? Fragte er, ich sehe nur ein komisches Muster, das für mich keinen Sinn ergibt, erwiderte ich, ein Muster mit wellenförmigen Linien, schwankenden Farben und blitzenden Lichtern. Das ist alles, was ich sehe. Er murmelte etwas und eilte weg. Ein gedämpftes Gespräch war im Gange. Dann folgte ein Geräusch von metallischen Teilen, die zusammenstießen. Lichter flimmerten auf. Farben flackerten. Dann wirbelten in einem rasenden Taumel fremdartige Muster vorüber, beruhigten sich und ich sah. Hier befand sich eine riesige Höhle von etwa 60 m oder mehr in der Höhe. Ihre Länge und Breite befand sich jenseits meiner Schätzung, denn sie verschwammen in der Düsterheit weit außerhalb meines Sehbereichs. Der Ort war riesig und beinhaltete, etwas, das man als ein Amphitheater bezeichnen könnte, deren Sitze mit, wie soll ich sie nennen? Minus Lebewesen besetzt waren, die nur von einem Gott- und Teufelkatalog stammen konnten. Und noch merkwürdiger als diese war ein noch merkwürdigeres Objekt, das schwebend im Zentrum der Arena hing. Eine Kugel, die ich erkannte und die Welt zu sein schien, hing vor mir und drehte sich langsam, während von weit her ein Licht auf sie schien, so wie das Sonnenlicht auf die Erde. Nun herrschte eine unglaubliche Stille. Die merkwürdigen Wesen starrte mich an und ich starrten zu ihnen zurück, obwohl ich mir vor dieser mächtigen Versammlung klein und völlig bedeutungslos vorkam. Hier gab es kleine Männer und Frauen, die in jedem Detail perfekt zu sein schienen und einen göttlichen Gesichtsausdruck hatten. Sie strahlten eine Aura von Reinheit und Truhe aus. Es gab aber auch noch andere, die auch menschenähnlich waren, jedoch die mit einem völlig wunderlichen und unglaublichen Vogelkopf samt Schuppen oder Federn, ich konnte es nicht genau unterscheiden, ausgestattet waren. Und sie hatten Hände, die, obwohl sie der Form nach, menschlich waren, erstaunliche Schuppen und Klauen aufwiesen. Es gab aber auch Riesen. Enorm große Wesen, die sich wie Statuen auftürmten und ihre winzigen Kameraden in den Schatten stellten. Diese waren unbestreitbar auch Menschen, jedoch von einer solchen Größe, dass es das eigene Fassungsvermögen überstieg. Männer und Frauen, oder männlich und weiblich. Und da waren noch die, die entweder das eine oder andere sein konnten. Sie saßen da und starrten mich an, bis es mir unter ihren standhaften Blicken ungemütlich wurde. Auf der einen Seite saß aufrecht ein erhabenes Wesen mit einem ernsten Gesichtsausdruck. In prachtvollen und lebendigen Farben saß es wie ein Gott in seinem Himmel ruhig und königlich da. Dann sprach es, erneut in der mir unbekannten Sprache. Mein Erbeuter eilte vorwärts und beugte sich über mich. Ich werde dir diese Dinger in die Ohren stecken, sagte er, und dann wirst du jedes Wort, das hier gesprochen wird, verstehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Er fasste das obere Ende meines rechten Ohrs und zog es nach oben, während er mir ein kleines Gerät in meine Ohröffnung steckte. Dann lehnte er weiter über mich und tat das gleiche mit dem linken Ohr. Er drehte an einem kleinen Knopf, der an einer Box neben meinem Kopf angebracht war und ich hörte Laute. Dann dämmerte es mir, dass ich nun die sonderbare Sprache, die mir vorher unverständlich gewesen war, verstehen konnte. Um über dieses Wunder nachzudenken, hatte ich jedoch keine Zeit, denn ich war gezwungen, den Stimmen rund um mich herum zuzuhören. Stimmen, die ich nun verstand. Stimmen, die ich nun verstand. Eine Sprache, die ich nun verstand. Ja, aber die Bedeutung ging weit über meine begrenzte Vorstellungskraft hinaus. Ich war ein armer Priester, von Aids, das mir beschrieben worden war als das Territorium der Nichtswisser. Und meine Auffassungsgabe reichte nicht aus, um es mir zu ermöglichen, die Bedeutung von dem, was ich nun hörte, zu verstehen. Mein Erbeuter bemerkte, dass ich in Schwierigkeiten war und eilte wieder zu mir. Was ist los? Flüsterte er, ich bin viel zu ungebildet, um die Bedeutung von irgendetwas, außer den einfachen Worten, zu verstehen, flüsterte ich zurück, die Dinge, die ich höre, ergeben für mich überhaupt keinen Sinn, ich kann solche hochtrabenden Gedanken nicht verstehen. Mit einem sehr besorgten Gesichtsausdruck ging er zögernd auf einen großen, in einem prächtigen Gewand gekleideten Funktionär zu, der in der Nähe des Throns des Großen stand. Eine flüsternde Unterhaltung war im Gange, dann kamen beide langsam auf mich zu. Ich versuchte dem, über mich geführtem Gespräch zu folgen, jedoch ich blieb erfolglos. Mein Erbeuter lehnte sich über mich und flüsterte, erkläre dem Adjutant deine Schwierigkeiten, Adjutant? Ich weiß nicht einmal, was das Wort heißt, sagte ich zu ihm. Noch nie zuvor hatte ich mich so unzulänglich, so ungebildet und so frustriert gefühlt. Noch nie zuvor war ich so ratlos. Der Adjutant lächelte zu mir herab und sagte, verstehst du, was ich zu dir sage? Ja, sicher. Herr, war meine Erwiderung, jedoch ich bin völlig unwissend, was den ganzen Sachverhalt betrifft, über den die Großen sprechen. Ich verstehe das Thema nicht. Die Begriffe gehen über meinen Verstand hinaus. Er nickte mit dem Kopf und antwortete, unser automatischer Übersetzer ist offenbar schuld daran, er ist weder auf deinen Gesamtstoffwechsel noch auf dein Hirnmuster zugeschnitten. Aber das macht nichts, der Oberstabsarzt, den du, glaube ich, als deinen Erbeuter bezeichnest, wird sich der Sache annehmen und dich für die nächste Sitzung vorbereiten. Dies ist ein unbedeutender Verzug und ich werde es dem Admiral erklären. Er nickte mir freundlich zu und schritt davon zu dem Großen hinüber. Admiral? Was war ein Admiral? Fragte ich mich. Was war ein Adjutant? Die Begriffe hatten nicht die geringste Bedeutung für mich. Ich fasste mich und wartete die weitere Entwicklung ab. Der eine, der als Adjutant bezeichnet wurde, erreichte den Großen und sprach ruhig mit ihm. Alles schien sehr geduldig und ruhig zu verlaufen. Der Groß nickte mit dem Kopf und der Adjutant nickte dem zu, der Oberstabsarzt oder mein Erbeuter genannt wurde. Er ging nach vorne und es gab eine angeregte Diskussion. Schließlich, wie ich bemerkte, fasste sich mein Erbeuter, zu mir gewendet, mit einer sonderbaren Gestik an die Stirn und kam schnell auf mich zu, während er gleichzeitig, anscheinend jemandem außerhalb meines Sehbereichs, zuwinkte. Die Unterhaltung dauerte ohne Unterbrechung fort. Ein großer Mann stand da und ich hatte das Gefühl, dass er etwas über die Ernährung sagte. Eine kuriose Frau sprang auf und meldete sich zu Wort. Es schien ein energischer Protest zu sein gegen etwas, das der Mann gesagt hatte. Dann setzte sie sich mit einem, vor Ärger, roten Gesicht abrupt wieder hin. Der Mann fuhr gelassen weiter. Mein Erbeuter erreichte mich und murmelte, du hast mich blamiert. Ich sagte doch, dass du ein ungebildeter Nichtswisser bist. Ärgerlich zupfte er mir die Dinge aus den Ohren. Und mit einer schnellen Handbewegung tat er etwas, das mir unmittelbar mein Augenlicht raubte. Ich nahm das Hochheben meines Tisches wahr und bemerkte, dass wir uns aus der riesigen Höhle entfernten. Ohne Sorgfalt wurden mein Tisch und meine Gerätschaften einen Korridor entlang geschoben. Es folgte ein metallisches Quietschen und Schnarren sowie ein plötzlicher Richtungswechsel und dann ein unangenehmes Gefühl von Fallen. Mit einem ordentlichen Boom setzte mein Tisch am Boden auf. Ich vermutete, dass ich mich wieder in dem Metallraum befand, von dem ich herkam. Kurz gefasste Worte, das Rascheln von Stoff, schluffende Füße und dann das Schleifen der gleitenden Metalltüre und ich wurde mit meinen Gedanken wieder alleine gelassen. Worum ging es denn eigentlich? Wer war der Admiral? Was war ein Adjutant? Und warum wurde mein Erbeuter Oberstabsarzt genannt? Wo befand ich mich eigentlich? Die ganze Sache ging weit über mich hinaus. Ich lag da mit brennenden Wangen und mir war überall heiß. Ich war beinahe über das Erträgliche hinaus gedemütigt, weil ich nur so wenig verstanden hatte. Ich hatte mich ganz eindeutig wie ein ungebildeter Nichtswisser benommen. Sie mussten sich so gefühlt haben, so wie ich es getan hätte, wenn ich ein Jack als eine denkfähige Person betrachtet hätte, und mich an das Jack ohne Resultat gewendet hätte. Am ganzen Körper brach mir der Schweiß aus, als ich darüber nachdachte, wie ich über mein priesterliches Ansehen Schande gebracht hatte mit meinem völligen Nichtbegreifen. Ich fühlte mich schrecklich. Da lag ich nun, verstrickt in mein Elend und von den dunkelsten und verwerflichsten Gedanken gequält. Und ich hegte den starken Verdacht, dass wir für diese unbekannten Leute alle Nichtswisser waren. Ich lag da und schwitzte. Die Tür öffnete sich quietschend und ein Gekicher und Geschnatter füllte lärmend den Raum. Wieder diese unaussprechlichen Frauen. Mit großem Elan rissen sie mir einmal mehr mein einziges Betttuch vom Leib und ließen mich wie ein neugeborenes Baby nackt liegen. Ohne große Zeremonie wurde ich auf die Seite gedreht. Unter meine Länge wurde etwas wie ein feuchtkaltes Laken geschoben und dann wieder schwungvoll auf die andere Seite zurückgerollt. Es gab einen heftigen Ruck, als die Ecken des Laken unter mir hervorgezogen wurden, und einen Augenblick fürchtete ich, dass ich vom Tisch stürzen würde. Weibliche Hände packten mich und ich wurde eiligst mit einer scharf brennenden Lösung gereinigt. Grob rieben sie mich trocken, mit etwas, das sich wie ein alter Sack anfühlte. Die höchst intimen Teile meines Körpers wurden gestoßen und betastet und merkwürdige Vorrichtungen eingeführt. Die Zeit schleppte sich dahin. Ich war beinahe über das Erträgliche hinaus gereizt, doch es gab nichts, das ich hatte tun können, denn gegen eine solche Möglichkeit hatten sie mich völlig unbeweglich gemacht. Doch dann begann ein erneuter Angriff auf mich, so dass ich zuerst fürchtete, ich würde gefoltert. Die Frauen ergriffen meine Arme und Beine und bogen sie nach allen Seiten. Harte Hände gruben sich in die Muskeln meines Körpers ein und kneteten mich so, als wäre ich nichts weiter als eine Teigmasse. Fingerknöchel drückten mir Vertiefungen in meine Organe und ließen mich nach Luft schnappen. Meine Beine wurden weiter auseinandergebogen und die unaufhörlich plappernden Frauen zogen mir lange wollene Ärmel über die Füße und die Beine hoch bis zu den Oberschenkeln. Ich wurde am Nacken hochgehoben, so dass ich von der Hüfte an nach vorn gebeugt war, und eine Art Kleidungsstück wurde um meinen Oberkörper herumgewickelt und schien an meiner Brust und am Unterbauch zusammengebunden zu sein. Ein ungewohnt übelriechender Schaum klatschte auf meinen Schädel und plötzlich ertönte es Surren. Die Quelle des Surrens berührte mich und bescherte mir sogar ein Zähneklappern, die paar wenigen, die noch übrig geblieben waren, nachdem mir der Chinese die meisten davon ausgeschlagen hatte. Es folgte ein Scheren, das mich an das Wollschirren der Yaks erinnerte. Ein grobes Wischen, derart grob, dass ich glaubte, die Haut müsste sich sicher schälen, und dann landete wieder eine andere Form von Sprühregen auf meinem wehrlosen Kopf. Die Tür schlitterte wieder auf und die Stimme eines Mannes drang an meine Ohren. Eine, die ich bereits kannte, die meines Erbeuters. Er kam zu mir und sagte, meine eigene Sprache gebrauchend, wir werden dir nun dein Hirn freilegen, du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Wir werden dir direkt in dein Elektroden einsetzen. Die Worte bedeuteten mir nichts, außer dass sie wieder darauf hinwiesen, dass mir eine weitere schlechte Zeit bevorstand und ich mich nicht dagegen wehren konnte. Sonderbare Düfte verbreiteten sich. Die plappernden Frauen waren verstummt und jegliche Unterhaltung stellte sich ein. Metall klimperte gegen Metall. Ein Gurgeln von Flüssigkeit folgte, und an meinem linken Oberarm fühlte ich plötzlich einen scharfen Stich. Meine Nase wurde heftig gepackt und ein eigenartiges schlauchartiges Gerät durch die Nase und den Hals hinuntergerammt. Rund um meinen Schädel herum fühlte ich eine Reihe von scharfen Stichen, die einer augenblicklichen Taubheit wich. Es folgte ein hohes Kreinen und eine schreckliche Maschine berührte meinen Schädel und kroch rundherum. Sie sägte mir den oberen Teil meines Kopfes weg. Das schreckliche und wetzende Pulsieren durchdrang jedes Atom meines Seins. Ich hatte das Gefühl, dass jeder Knochen im ganzen Körper aus Protest bebte. Schließlich, wie ich sehr gut fühlen konnte, war der ganze obere Teil meines Kopfes mit der Ausnahme eines kleinen Fleischlappens, der an einem Punkt an meinem Schädel hing, durchtrennt. Inzwischen befand ich mich in einem Zustand von Entsetzen. Einer seltsamen Form von Entsetzen, weil ich, obwohl ich große Angst hatte, herausfand, dass mir nicht einmal der Tod selbst ein Murren entlocken würde. Unbeschreibliche Wahrnehmungen stürmten nun auf mich ein. Und aus einem nicht ersichtlichen Grund stieß ich plötzlich ein langgezogenes Ahaha aus. Dann fingen mir heftig die Finger an zu zucken. Und ein Jucken in meiner Nase machte es demnächst zwingend, dass ich heftig niesen musste. Doch ich konnte nicht niesen. Doch es kam noch schlimmer. Plötzlich stand mein Großvater mütterlicherseits vor mir. Er war in einem Staatsbeamtengewand gekleidet. Mit einem freundlichen Lächeln auf seinem Gesicht sprach er zu mir. Ich sah ihn an, doch dann traf mich der Schlag. Ich konnte ihn ja gar nicht sehen, ich hatte gar keine Augen. Was war das für ein Zauber? Und über mein erstauntes Ausrufen, während sich die Erscheinung meines Großvaters wieder auflöste, kam mein Erbeuter an meine Seite. Was gibt's? Bestand nun, was alles bedeutete. Doch es war eine Tortur. Es war anstrengend. Die Zeit schien still zu stehen. Die Leute schienen pausenlos herumzugehen, und ihr nichtiges Gerede war endlos. Die ganze Angelegenheit ging mir langsam auf die Nerven. Ich sehnte mich weit weg von hier, weit weg von diesem Ort mit den sonderbaren Düften und wo mir mein oberer Teil meines Kopfes wie die Spitze eines hartgekochten Eis abgetrennt worden war. Nicht, dass ich je ein hart gekochtes Ei gesehen hätte. Die waren nur für die Händler und jene bestimmt, die Geld hatten, und nicht für arme Priester, die von Sampa allein lebten. Von Zeit zu Zeit wurden einige Bemerkungen an mich gerichtet. Fragen, wie es mir ging? Ob ich Schmerzen hätte? Ob ich denke, ich hätte etwas gesehen? Welche Farbe ich glaube, gesehen zu haben? Mein Erbeuter stand eine Weile neben mir und erklärte, dass nun verschiedene Zentren stimuliert würden und dass ich im Verlaufe dieser Behandlung Sinneswahrnehmungen hätte, die mir Angst machen könnten. Mir Angst machen? Man hat mir schon die ganze Zeit Angst gemacht, sagte ich ihm. Er lachte darüber und bemerkte so beiläufig, dass ich als Resultat dieser Behandlung, die ich nun bekäme und aufgrund des erhöhten Wahrnehmungsvermögens, das ich dann hätte, das ganze Leben lang als ein einsamer Einsiedler leben müsste. Es würde nie jemand mit mir leben, sagte er, bis fast am Ende meines Lebens ein junger Mann käme. Er würde all das Wissen, das ich hatte, aufnehmen, um es weiterzutragen und es schließlich einer ungläubigen Welt zu Füßen legen. Es schien eine Ewigkeit zu sein, als endlich mein Schädelknochendeckel wieder an Ort und Stelle gesetzt wurde. Merkwürdige Metallklammern wurden hineingestoßen, um die zwei Hälften zu verbinden. Ein Streifen Stoff wurde mehrmals rund um meinen Kopf gewickelt und dann gingen alle weg, außer einer Frau, die neben mir saß. Vom Rascheln des Papiers war ersichtlich, dass sie las, anstelle ihrer Pflicht nachzukommen. Ich vernahm ein leises Plumpsen eines fallenden Buches und das darauf folgende rhythmische Schnarchen der Frau. So entschloss auch ich mich zu schlafen. Kapitel 5. In der Hölle hörte der alte Einsiedler plötzlich auf zu sprechen und hielt die Finger gespreizt auf der sandigen Erde neben ihm. Nur leicht berührten diese sensitiven Finger die Erde. Einen Augenblick konzentrierte er sich, und dann sagte er, in Kürze werden wir Besuch erhalten. Der junge Mönch schaute ihn völlig verblüfft an. Besuch? Was für einen Besuch würde wohl hierher kommen? Und warum war er sich dessen so sicher? Es war kein Laut zu vernehmen und auch außerhalb der Höhle drangen keine Stimmen der Natur herein. So saßen sie vielleicht 10 Minuten voller Erwartung aufrecht da. Plötzlich verdunkelte sich das hell umrandete Oval des Höhleneingangs und wurde zu einem schwarzen Fleck. Bist du da ein Siedler? Schrie eine hohe Stimme. Pfui. Warum lebt ihr Einsiedler auch immer an solch dunklen und unzugänglichen Orten? Und in die Höhle watschelte ein kleiner, sehr dicker Mönch mit einem Sack über den Schultern. Ich habe dir etwas Tee und Gäste mitgebracht, sagte er. Es war für die Ansiedelei weit abseits bestimmt, doch sie brauchen es nicht mehr, und ich trage diesen Posten nicht mehr zurück. Mit einem Keuchen vor Genugtuung schwang er den Sack von seinen Schultern und ließ sie ihn zu Boden fallen. Wie ein müder Mann sank auch er zu Boden und saß mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt. Wie schlampig, dachte der junge Mönch. Warum sitzt er nicht richtig, so wie wir das tun? Doch dann fiel ihm die Antwort ein, dass der andere Mönch viel zu beleibt war, um ohne Verlust an Komfort mit überkreuzten Beinen da zu sitzen. Der alte Einsiedler fragte freundlich, nun, Botte, was gibt's für Neuigkeiten? Ist es um deinen schönen Umfang nicht gut bestellt? Der Botenmönch stöhnte und keuchte, ich wünschte, du könntest mir etwas gegen dieses Fett geben, sagte er. Sie sagten mir in Kakpori, dass ich ein Drüsenleiden hätte, doch sie geben mir nichts, damit es besser wird. Und als seine Augen nach dem Verlassen des hellen Sonnenlichts nun auf die tiefe Dunkelheit der Höhle eingestellt waren, blickte er sich flüchtig um. Oh! Wie ich sehe, hast du den jungen Mann hier, sagte er. Ich hörte, dass er zu dir kommen würde. Wie macht er sich? Ist er so aufgeweckt, wie sie sagen? Ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er fort. Vor ein paar Tagen ging weiter oben ein Steinschlag nieder. Der Wächter der Klause weit abseits wurde von einem Felsbrocken getroffen und fiel über die Felsen. Er wird nun Geierfutter sein, wie? Er brach über den Gedanken in schallendes Gelächter aus. Der Einsiedler in der Klause starb an Durst, fuhr er fort. Es befanden sich dort nur der Wächter und der lebenslänglich eingemauerte Einsiedler. Kein Wasser, kein Leben, nicht wahr? Der junge Mönch saß still da und dachte an die einsamen Einsiedler. Es waren sonderbare Menschen. Sie folgten einem Ruf, um sich von der Welt und von jeglichem menschlichen Kontakt abzukehren. Mit einem Mönch, der einem solchen Eremiten freiwillig dient, steigen sie den Berg hinauf, um eine verlassene Einsiedelei zu finden. Hier begibt sich der Einsiedler in den fensterlosen Raum, während ihm sein freiwillig dienender Wächter eine Wand baut, sodass der Einsiedler nie mehr in der Lage sein wird, den Raum zu verlassen. In der Wand befindet sich eine kleine Öffnung, die nur so groß ist, dass darin eine Schale Platz findet. Durch diese Öffnung wird ihm alle 2 Tage von einer nahegelegenen Bergwelle eine Schale Wasser sowie nur eine Handvoll Getreide gereicht. Nie, solange er lebt, wird je ein einziger Lichtstrahl in den Raum des Einsiedlers dringen. Er wird nie mehr sprechen oder angesprochen werden. Hier hält er, solange er lebt, innere Einkehr und befreit den Astralkörper vom physischen Körper und reist weit über die Astralebene hinaus. Weder eine Krankheit noch eine Meinungsänderung garantierte ihm seine Befreiung. Das könnte nur der Tod tun. Außerhalb des abgeschlossenen Raums lebt der Wächter sein eigenes Leben, immer auf der Hut, dass den eingemauerten Einsiedler kein Laut erreicht. Und sollte der Wächter einmal krank werden und sterben oder über die Felsen fallen, dann muss der Einsiedler auch sterben, gewöhnlich an Durst. In diesem sehr kleinen Raum, ungeheizt, egal wie hart der Winter auch sein mag, lebt der Einsiedler sein eigenes Dasein. Eine Schale kaltes Wasser jeden zweiten Tag. Kaltes Wasser, nie gewärmt, nie Tee, nur das kälteste, direkt von den eisigen Berghängen herunterrieselnde Quellwasser. Kein warmes Essen. Eine Handvoll Gäste alle zwei Tage. Zuerst, während der Magen schrumpft, werden die Hungerschmerzen schrecklich sein. Doch der Durst ist noch schlimmer. Der Körper trocknet aus und wird beinahe spröde. Die Muskeln nehmen aus Nahrungs-, Wasser- und Bewegungsmangel ab. Die normalen Körperfunktionen stellen sich, je weniger Wasser und Nahrung aufgenommen werden, beinahe ein. Der Einsiedler verlässt nie den Raum. Alles, was verrichtet werden muss, alles, was die Natur von ihm abnötigt, muss er in eine Ecke des Raums verrichten, wo die Zeit und die Kälte das Ausgeschiedene zu gefrorenem Staub reduzieren. Das Augenlicht nimmt ab. Zuerst drängt er vergeblich gegen die ewige Dunkelheit. In den frühen Stufen lässt die Fantasie seltsame Lichter von beinahe authentisch hell erleuchteten Szenen erscheinen. Die Pupillen erweitern sich, und die Augenmuskeln verkümmern, sodass, sollte je einmal eine Lawine das Dach der Ansiedelei zerstören, das Sonnenlicht das Augenlicht des Einsiedlers so sicher auslöschen wird wie das von einem Blitzschlag. Das Gehör wird abnormal fein. Eingebildete Töne erscheinen, um hereinzuschwirren und den Einsiedler zu quälen. Gesprächsfetzen scheinen der dünnen Luft zu entspringen, die, sobald er hinzuhören versucht, wieder abgeschnitten werden. Das nächstes, das er verliert, wird das Gleichgewicht sein. Er wird bemerken, dass er seitwärts, vorwärts oder rückwärts kippt. Bald hört er an der Wand sein Herannahen. Die geringste Störung der Luft, durch das Heben eines Armes, würde sich wie ein Windsturm anhören. Danach wird er seinen Herzschlag hören, der wie eine mächtige Maschine dauerpocht. Darauf folgt das laute Gurgeln der Körperflüssigkeit und die verdunstenden Organe stoßen ihre Sekrete aus. Und während sein Hören noch akuter wird, hört er selbst noch das schwächste Gleiten des Muskelgewebes über das Muskelgewebe. Der Geist spielte merkwürdige Tricks an seinem Körper. Erotische Bilder suchen seine Drüsen heim. Die Wände des schwarzen Raums scheinen sich zusammenzudrängen. Der Einsiedler hat das beengende Gefühl, erdrückt zu werden. Das Atmen wird, während sich die Luft verbraucht, zur Schwerarbeit. Nur alle zwei Tage wird der Stein von der kleinen Öffnung in der inneren Wand entfernt, sodass eine Schale Wasser, eine Handvoll Gäste und die lebensspendende Luft zu ihm dringen kann. Dann wird die Öffnung wieder verschlossen. Wenn der Körper gemeistert wurde, wenn alle Emotionen überwunden worden sind, wird der Astralkörper freigegeben wie der Rauch eines Freudenfeuers. Der stoffliche Körper wird auf dem schmutzigen Boden liegen und die zwei verbindet nur die Silberschnur. Der Astralkörper wird durch die Steinmauer hindurchgleiten und den steilen Pfad hinunterwandern, während er die Freude des Freiseins von den Fesseln des Fleisches genießt. Er wird sich in Lamaklostern einschleichen und sich mit telepathischen und hellsichtigen Lamas unterhalten. Weder Tag noch Nacht, weder Hitze noch Kälte können ihn behindern. Selbst die stärksten Türen werden für ihn kein Hindernis sein. Die Ratszimmer der Welt wären immer verfügbar und es gäbe keinen Anblick und keine Erfahrung, die der Astralreisende nicht miterleben könnte. Der junge Mönch dachte über all das nach. Und dann dachte er an den Einsiedler, der nun auf 6000 Meter Höhe tot in der alten Einsiedelei lag. Der dicke Mönch meinte, wir werden die Wand einschlagen und ihn herausziehen müssen. Ich betrat die Klause und ging an seine Nahrungstür, um zu rufen. Pfui. Der Gestank. Er war eindeutig und wahrhaftig tot. Wir können ihn nicht dort lassen. Ich bin auf dem Weg nach Dreppung, um Hilfe zu holen. Nun ja, die Geier werden froh sein, wenn wir ihn da rausholen. Sie lieben das Fleisch nun mal außerordentlich und sie sitzen rund um die Klause herum und schreien, um an ihn heranzukommen. Oje, ich muss mich wieder auf mein altes Pferd schwingen und zurückreiten. Ich habe einfach nicht die Figur für diese Bergausflüge. Der dicke Mönch winkte undeutlich und ging auf den Eingang der Hölle zu. Der junge Mönch erhob sich steif, eine Beinverletzung veranlasste ihn, Worte der Verwünschung zu murmeln. Neugierig folgte er dem abreisenden Mönch ins Freie. Ein Pferd graste gemächlich in der spärlichen Vegetation. Der dicke Mönch watschelte zu ihm hinüber und brachte das Bein nur mit viel Mühe über den Pferdücken. Langsam setzten sie sich in Bewegung in Richtung See, wo noch andere Männer auf Pferden warteten. Der junge Mönch stand da und blickte ihnen nach, bis sich die Schar außer Sicht bewegte.